Dann fange ich mal an, ganz offiziell nochmal herzlich willkommen, Daniel, dass du unseren Sachsen-Mumble-Stammtisch besuchst. Ich habe ja dir schon geschrieben, dass wir öfters Leute einladen, die uns ein bisschen was erzählen und wir denen ein bisschen Fragen stellen können. Und ich würde dich kurz vorstellen. Der Daniel Sand heißt eigentlich richtig Daniel Neumann mit bürgerlichen Namen und er kommt aus dem Landesverband NRW, ist da auch gerade im Landesvorstand als Beisitzer. Und der Daniel hat unser Urheberrechtsprogramm geschrieben. Ist aber auch sonst relativ aktiv in dem Bereich. Also hat wohl jetzt auch in NRW die Veranstaltungen mitgemacht mit Musik braucht keine GEMA. Wer in Bochum war, hat es ja vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen. Kannst uns vielleicht nachher auch was dazu erzählen. Du bist auch bei den Musikpiraten e.V. Stimmt das?
Genau, ja.
Ja. Und haben ja auch gerade in Sachsen das Thema. Wir haben ja immer noch diese Liederbücher noch nicht fertig verteilt. Haben vielleicht nachher auch noch welche Fragen dazu. Und um mal so ein bisschen Einstieg zu haben, Daniel, möchte ich mal so eine These aufstellen. Und zwar, oder das ist zumindest meine eigene These, was ich so mitbekommen habe. Ich finde, bei vielen Piraten ist das Thema Urheberrecht so ein Angstthema. An Infoständen, an Stammtischen, immer wenn das Thema aufkommt, höre ich immer den Satz, Urheberrecht, das ist eigentlich nicht mein Thema, da kenne ich mich nicht so aus. Und ich hoffe, du nimmst heute ein paar Sachsen so ein bisschen die Angst vor dem Thema. Und daher meine erste Frage auch so ein bisschen an dich. Ne? Stell dir vor, wir stehen am Infotisch, ne? Irgendwo in der Stadt, sei es in Bochum oder in Chemnitz oder in Dresden irgendwo. Und da kommt ein Passant an und fragt nach unserem Urheberrechtsthema und sagt da hier, das kann ja nicht sein, hier, ihr wollt doch das Urheberrecht abschaffen und wie ist denn das, was wollt ihr denn da, das geht doch nicht so. Wie würdest du denn jemandem unser Urheberrecht erklären, sodass es versteht oder was wäre denn die Argumentation von dir, wie du so Passanten etc. unser Thema erklären würdest?
Also zunächst werde ich wahrscheinlich vielen die Angst nicht nehmen können, weil das, also ich bin ja leider mittlerweile ein bisschen Fachidiot in dem Thema und das Thema ist halt echt leider kompliziert und komplex. An so einem Infostand frage ich eigentlich meistens die Leute eher, inwiefern sie erstmal direkt Berührung mit dem ganzen Thema haben, ob sie selber sich irgendwie bei Google an Bildern bedienen oder ob sie selber sich schon mal was geladen haben und sowas, um irgendwie da so eine Basis zur Privatperson irgendwie zu brechen. Auf dem Hintergrund kann man eigentlich ganz gut argumentieren, indem man ja letztendlich alles, was die Leute machen, als illegal darstellt. Selbst so, ja, ganz allgemeine Sachen, wie gesagt, eine Nutzung von einem Google-Bild ist halt theoretisch illegal. Dafür kannst du halt abgemahnt werden. Du darfst nicht, deine eigenen Fotos darfst du nicht benutzen im Netz. Das fängt halt bei so ganz wesentlichen Kleinigkeiten an. Dann ist halt natürlich die Frage, wie alt das Publikum ist. Bei jüngerem Publikum kann man natürlich ganz relativ leicht mit dem ganzen Remix und YouTube-Kram argumentieren. Weil da sind die meisten halt von betroffen. Die meisten kennen das halt auch, die ganze YouTube-Problematik. Dass sie halt im Prinzip nichts mit irgendwelchen Sachen anfangen dürfen, ob sie die jetzt gekauft haben oder nicht gekauft haben, spielt dabei ja im Wesentlichen keine Rolle, aber selbst wenn sie die Sachen legal erworben haben, dürfen sie ja nichts damit anfangen, das nicht weiterverarbeiten, nicht weiter verbreiten, im Prinzip auch ja nur ausgewählten Freunden, wenn überhaupt, geben, aber das ist halt immer schwierig. Also ich kann da keine pauschale Lösung jetzt an der Stelle zu geben, weil das Thema halt dementsprechend komplex ist. Und immer die Frage ist halt, ja, wen man da vor sich stehen hat. Also wenn man das so ein bisschen dezidierter aufschlüsseln können, wäre es, glaube ich, für alle hilfreicher.
Okay, dann ich würde mal eher fragen, denkst du, dieses Urheberrecht und diesen Konflikt, was du hast ja gerade auch so ein paar Bereiche gesprochen, wie du verschiedene Personen ansprechen würdest, ist das so ein das aktuelle, die Problematik darin, ist es so ein reines digitales Ding, dass es so die Probleme eigentlich durch diese digitale Gesellschaft, durch das Internet, durch die Möglichkeiten, die es bietet, eigentlich erst entstanden ist?
Ja, im Prinzip schon. Also die einzige Problematik, die es halt früher gab oder vom Internet, war halt das Kopieren auf Kassetten, was aber explizit gestattet wurde. Und darüber hinaus hat eigentlich keine normale Privatperson irgendwie Berührungspunkte mit dem Urheberrecht. Das hat sich natürlich total geändert. Wie gesagt, ne, einfach nur, dass selbst das Kopieren von einem Zeitungsartikel auf einem eigenen Blog mit einfach zu viel Textpassagen ist das schon wieder eine Urheberrechtsverletzung. Also jegliche Nutzung digitaler Werke, egal in welcher Form, stellt eigentlich nach dem aktuellen Gesetz eine Urheberrechtsverletzung dar. Das ist letztendlich doch eine Entwicklung, die erst dann doch erst durch das Internet gekommen ist, insofern. Tut mir leid, ich bin echt nicht da.
Nein, kein Problem, passt schon. Dieses Thema, also für mich ist es ja immer so dreigespalten. Ne? Also wenn wir über das Thema Urheberrecht sprechen, haben wir ja eigentlich immer den Nutzer, die Urheber und dazwischen steht dann immer noch diese Verwerter. Das ist für viele, denke ich, auch noch so ein bisschen so ein Graubereich, diese Verwerter. Was machen die eigentlich? Sind das so die Bösen oder eigentlich nicht? Und sind das die das ganze Geld abschöffeln und den Urhebern irgendwie nicht genug geben und die Nutzer einschränken? Oder das ist bei mir immer so, die Verwerter kommen immer negativ weg in dieser ganzen Diskussion. Ist es wirklich so? Oder brauchen wir die Verwerter vielleicht auch?
Ja, sowohl als auch, also wenn man plakativ davon ausgeht, sind die großen Verwerter, also die großen, nehmen wir die großen Musiklabels oder große Verlage tendenziell echt die Bösen, wenn man es so nehmen möchte. Die sind halt, das Problem derer ist halt, die sind halt jahrzehntelang mit dem Geschäftsmodell, die sie halt gefahren sind, der Verkauf von gepressten CDs, von geprinteten Büchern etc., sind die halt sehr, sehr, sehr gut gefahren. Diese Leute haben zum Teil auch ein bisschen Unverständnis als auch Angst vor der Veränderung, die durchs Internet kommt, was auch ein ganz normales menschliches Bedürfnis ist erstmal. Der Enno ist auch da, tut mir leid. das war eine ganz schlechte Idee heute.
Der Enno darf ja auch was sagen.
Das Problem ist halt, dass gerade größere Verwerter sich nicht trauen, auf diese neue Art der digitalen Verbreitung von Werken einzugehen und lieber versuchen, rigoros die Rechte oder dessen, was halt alles Recht ist, durchzusetzen. Und oftmals zahlt dafür halt der Kunde. Das heißt allerdings auch nicht, dass grundsätzlich alle Verwerter schlecht sind und man die nicht brauchen würde. Also durchaus alles, was an vielen kleineren Verlagen geht, was auch an kleineren Labels geht. Ich hatte am Wochenende auch ein ganz interessantes Gespräch mit Century Media, die auch zwar auch abmahnen in den USA, aber tendenziell zumindest in Teilen erkannt haben, dass man den Leuten einen Mehrwert bieten muss, damit sie die Sachen kaufen, gibt es da natürlich viele Ausprägungen. Tendenziell ist der Verwerter ja auch nicht schlecht, weil er nun mal die Vermarktung des Urhebers sicherstellen kann. Also nicht jeder, so gut die Möglichkeiten des heutigen Netzes sind, nicht jeder Urheber hat tendenziell die Möglichkeit, sich um die komplette Vermarktung selbst zu kümmern, die Zeit dazu, den Willen dazu, das Wissen dazu. Gerade wenn es dann in Richtung geht, ja, ich möchte halt doch ein Buch in Print veröffentlichen oder doch eine CD in den Handel bringen oder sowas, dann ist man natürlich auf die Verwertungsketten durchaus auch angewiesen. Oder gerade wenn es um größere Werbekampagnen und sowas geht. Also pauschal verteufeln sollte man die ganze Angelegenheit sicherlich auch nicht. Aber Andrew, du kannst dich auch gerne dazu Wort melden, weil du gerade da schon aufgeblinkt bist rechts unten.
Ja, möchtest du ergänzen? Nicht. Wieder weg. Okay, mach mal weiter. Und zwar wenn man so ein bisschen so Artikel liest und so, da kommen dann immer ab und zu mal so abstrus hohe Zahlen. Na, ich habe da letztens was gelesen, da war so irgend so ein Forschungsumfrage, irgendwas Unternehmen hat irgendwie ausgerechnet, dass bis zum Jahr 2015 in Europa so 240 Milliarden Euro Umsatzeinbußen zu verzeichnen sind durch illegale Downloads, Copy-Paste-Zeug, weiß ich nicht was, illegal weitergegebene Sachen, Bücher, Musik etc. Und das wären so ein Verlust von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen. Kennst du solche Rechnungen? Du kennst sowas doch bestimmt.
Ja, sowas
hast du schon öfters gelesen.
Und sowas kann man
eigentlich... irgendwie so Propaganda oder ist das ernst zu nehmen nicht? Wo kommen die her? Ist das realistisch?
Also das sind eigentlich die einfachsten Argumente, die man so aushebeln kann. Zumindest wenn die Person, mit der man redet, irgendwie ein bisschen gewillt ist, ein bisschen nachzudenken. Weil so Rechnungen wird meistens angenommen, dass jedes illegale Aufkommen eines Downloads irgendwie gleich einer entgangenen Einnahme zu verzeichnen ist, was natürlich absoluter Blödsinn ist. das hat halt absolut nichts damit zu tun. Also man kann absolut nicht daran messen, wie oft jetzt ein Werk geteilt, getauscht oder irgendwas werde und wie oft es tatsächlich dafür gekauft werden würde oder ist. Was man als Argument an der Stelle ganz gut mitnehmen kann, was auch noch relativ einfach ist bei dem Thema. Gerade wenn so Leute mit ankommen, ja, die Musikindustrie leidet doch seit Jahrzehnten oder sowas, man muss sich den Gesamtmarkt irgendwie vor Augen halten. Also wir haben den Computerspielemarkt zum Beispiel oder diesen den ganzen Bereich der Apps etc., der jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, der einen riesen Umsatzplus jedes Jahr macht. Also ich glaube bis letztes Jahr auf jeden Fall noch irgendwie mit zweistelligen Bereich jeweils. Der Buchmarkt wächst immer noch vom Umsatz her. Darf man auch nicht vergessen. So komisch wie das klingt, die Musikindustrie schwächelt hier und da tatsächlich ein bisschen, wobei die eigentlichen Verkäufe von CDs auch nicht abgenommen haben. Das ist auch eigentlich totaler Quatsch. Die Verkäufe in absoluten Zahlen steigen auch leicht, selbst im Tonträgerbereich. Das Problem ist nur, dass sich das einfach auf eine breitere Masse verteilt letztendlich. Wir haben in Deutschland sinkende Reallöhne, das spricht, die Leute haben tendenziell auch weniger Geld auszugeben für die Sachen. Und das im Gesamten gesehen, wie gesagt, wenn der Kommunikationspartner willig ist, darauf einzugehen, ist eigentlich schon ein ganz gutes Argument aufzuzeigen, dass es in den letzten 10, 15 Jahren durch die ganze Sache nicht schlimmer geworden ist und auch keine Einbuße oder Einbrüche zu verzeichnen sind. Das größte Problem an der Stelle ist tatsächlich, dass einfach immer mehr Leute auf den Markt drängen, nehmen wir gerade im Musikbereich, also jedes Jahr kommen tausende neue Bands auf den Markt weltweit, die natürlich alle auch gekauft werden wollen. Und es natürlich wesentlich schwieriger ist, einen Top-Act jetzt nur zu promoten und nur zu vermarkten. Also eine Person wie Michael Jackson etc. wird es meiner Meinung nach nie wieder geben, womit man auch viele andere Bands dann querfinanzieren könnte. Und das ist eigentlich das größte Problem bei der Sache. Allerdings in absoluten Zahlen genommen, wenn man mal die Unterhaltungsindustrie zusammenzielt, also Film, Musik, Games etc., wird mehr Geld ausgegeben denn je für alles zusammen, obwohl die Leute weniger Geld haben. Und das kann man eigentlich so als ganz gutes Argument zumindest mal mitnehmen, glaube ich.
Ich wollte jetzt mal testen, hört ihr mich? Ich habe jetzt ein Mikro gefunden.
Ja, wir hören dich.
Okay, auch laut oder leise genug?
Passt so.
Okay, ich hoffe, das geht so einigermaßen. Ja, im Großen und Ganzen kenne ich ja Daniels Position dazu und halte die auch ja weitestgehend für richtig. Also das Einzige, was ich halt immer wieder sehe, dass man sehr unterscheiden muss, von was für Verwertern man redet, weil man halt ein Videospielekonzern schlecht mit einem spezialisierten Verlag im Printbereich oder so vergleichen kann, sondern die verhalten sich halt total unterschiedlich. Und ich kenne mich halt eigentlich nur mit Buchverlagen aus, die auch nochmal was ganz anderes sind als zum Beispiel Zeitungsverlage. Und da ist halt der Hauptunterschied, weil wir vorhin kurz das mit den Abmahnungen hatten. Ich habe halt mal irgendwie eine Weile recherchiert, wie viele der Buchverlage private File-Sharer abmahnen, weil ich keinen einzigen Verleger aus meinem Bekanntenkreis kenne, der das tut. Und ich habe irgendwie 17 Verlage gefunden in Deutschland von ungefähr 3000, wo ich dann auch dachte, also das dürfte schon zeigen, dass das zumindest im Buchverlagsbereich deutlich humaner aussieht, als vielleicht anderswo. Ansonsten habe ich zu dem Thema auch eigentlich immer nicht so wahnsinnig viel zu sagen, sondern ja, stehe eher zur Verfügung, wenn ihr Fragen oder so speziell habt.
Okay, das heißt, bei Büchern ist es nicht so strikt. Wenn ich so ein paar E-Books hin und her schicke, dann wäre ich nicht so schnell abgemahnt, wie wenn ich Musik hin und her schicke. Ist das so, habe ich das gerade richtig so rausgehört?
Würde ich ziemlich so sehen. Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich auf allen möglichen Kanälen dauernd gefragt habe, bis heute keine einzige Abmahnung wegen Büchern live mal in die Finger gekriegt. Aber zu Musik kenne ich halt etliche, die ich selber mal gesehen habe. Und daher würde ich sagen, dass das im Buchbereich, also bei Buchverlagen in Deutschland, also im Ausland, in den USA ist auch was anderes, weil wirklich Buchverlage in Deutschland kein wirklich großes Problem ist.
Bücher finde ich ja so ein ganz interessantes Thema bei, wenn wir über das Urheberrecht sprechen, weil ich habe ja so ein iPad, ne, da lese ich, habe auch E-Books da drauf, ne. Ich bin aber trotzdem jemand, ich kaufe mir übelst gern so ein Buch so aus Papier, weißt du, so richtig noch so mit Tulpenbaum und so. Und ich habe ein Problem, wenn ich ein gutes Buch lese, dann nehme ich das danach und dann verschenke ich das meistens weiter und verleihe das. Und irgendwann in 3 Jahren habe ich vielleicht Glück und es kommt wieder. Meistens kommt es nicht wieder, aber ist auch nicht so schlimm. Und irgendwann haben das Buch dann mal so 10 Leute gelesen. Und wenn ich mir ein E-Book kaufe, dann kostet es, wenn ich Glück habe, 2 Euro weniger. Also es kostet irgendwie statt so 14,99 nur 12,99 und das kann ich irgendwie schlecht weitergeben. Und da sind wir eigentlich bei so einem Thema, das nennt sich also Privatkopie, ne? Kann ich das irgendwie, ist das okay, wenn ich das auf den E-Book wieder meiner Mutter gebe? Oder du hast ja gesagt, man wird da nicht so abgemalt, oder kann ich das auch meinem Studentenkollegen geben? Wie oft kann ich sowas kopieren? Ist es überhaupt erlaubt? Dieses Recht auf Privatkopie, das gibt's ja eigentlich gar nicht, oder?
Doch, das gibt's. Das setzt allerdings voraus, dass so ein Werk nicht kopiergeschützt ist. Also wenn du es frei kopieren kannst, dann darfst du es an 4, 5 Leute in deinem engeren Familien- und Bekanntenkreis weitergeben. Aber da gerade E-Books in den meisten Fällen auch kopiergeschützt sind, gibt's in diesem Bereich die Privatkopie de facto nicht.
Also, wie er schon sagt, wenn die kopiergeschützt sind, dann nicht, was ich auch eine total dämliche gesetzliche Regelung finde. Aber da kommt es dann ja auch darauf an, wo man die E-Books kauft. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir bieten die halt über jeden der üblichen Shop-Systeme an. Irgendwie in 33 Shops wird es eingestellt. Oder man kann die direkt bei uns kaufen, in einem Format seiner Wahl und hundertprozentig ohne DRM oder irgendwas. Und die meisten Leute sind schlichtweg zu bequem. Wir haben bis heute kein einziges E-Book direkt über den Verlag verkauft, sondern nur über die Shop-Systeme und das allermeiste über Amazon, wo ja zwangsweise dann DRM draufgepackt wird. Das ist auch eine Sache, wo ich denke, da müssen die Kunden dann halt selber überlegen, also wenn sie die Wahl haben, mit DRM kaufen oder ohne, was für uns nur Arbeit ist, das extra anzubieten, und die nutzen es nicht, dann denke ich auch immer, es ist schwierig für mich gegenüber anderen Verlegern zu argumentieren, warum man das DRM-frei anbieten sollte, außer für Karma-Punkte, wenn es aber faktisch bei uns in einem Jahr null mal genutzt wurde. Also obwohl wir es auch eine Weile lang sehr exzessiv beworben haben. Und es gibt ja Shop-Systeme, die das eben DRM-frei haben.
Okay, gut, danke. Ich würde erstmal kurz aufhören mit Fragen stellen und würde mal die anderen fragen, ob jemand Fragen hat. Also so. Hat jemand was auf den Herzen zum Thema Urheberrecht? Steht da aber auch eine Frage im Patch. Was waren das für eine? Wollen wir die mal nehmen? Was haben die Grünen in Bezug auf Urheberrecht alles von uns übernommen? Die WW-Grüne. Ich hab den Link jetzt nicht angeguckt.
Hätt ihr im Patch? Ich hab's mir angeguckt vorhin schon mal. Ja, im Grunde geht's in dem Teil, was sie da bewerben, nur wieder um eine andere Form der Kulturflatrate. Also wir lehnen ja laut Programm momentan noch ab. Und so richtig, weiß ich nicht, so richtig das Ganze auch nicht. Also das Ganze, da sind halt viele Worthülsen, viele Bekenntnisse. Also müsst ihr jetzt ja mal selber auf die Seite gehen und sich die Grafik wirklich mal durchlesen und angucken. Aber im Prinzip läuft das darauf hinaus, ja, eine Kulturflatrate zu etablieren, diese irgendwie, was sie ja faire Kulturpauschale oder sowas nennen. Ist halt hübsch aufgemacht. Aber etc. wird, also im Prinzip werden die Probleme, die so eine Flatrate geschaffen werden würden, nicht wirklich sinnvoll ausgemerzt. Also es gibt ja mehrere Punkte dabei, wie man sowas auswerten könnte oder wie man eine Verteilung einer Flatrate durchsetzen könnte. Und eigentlich an jedem dieser Punkte gibt's halt Probleme, weil sei es, man misst halt, wie oft ein Werk genutzt oder gedownloadet wurde, was immer noch kein Maßstab dafür ist, ob die Leute tatsächlich Geld dafür geben wollen würden oder hätten. Und der einzige wirklich sinnvolle Weg meiner Meinung nach ist, wenn man so Systeme irgendwann mal haben möchte, dass man wirklich zu dem selbstbewussten, eigenständigen Konsumenten kommt, der wirklich bewusst jederzeit entscheidet, was er wirklich finanzieren möchte, was er nicht finanzieren möchte. Aber auch wenn man so ein gestaffeltes System, wie jetzt vorgeschlagen ist, aus Testnutzern, aus Download-Statistiken, Marktforschungsumfragen, Verkaufszahlen und Airplay, das führt alles noch nicht dahin, meiner Meinung nach, dass man wirklich eine faire Verteilung garantieren könnte. Zumal man in den Kommentaren zu dem Artikel lesen kann, dass wenn die Leute dazu bereit sind, für sowas zu zahlen, auch nur 5 Euro im Monat zahlen wollen würden, oder im Jahr, geschweige denn. Und das kann einfach auch finanziell für viele einfach nicht hinhauen, weil der Markt mittlerweile schon wesentlich größer ist als dass man das kompensieren könnte. Und ich glaube, dass auch vielen nicht gerecht wird. Weil wenn ich persönlich halt auch eine Pauschale zahlen würde im Monat, sehe ich ja auch nicht mehr die Notwendigkeit oder das Bedürfnis danach, mir Sachen noch extra kaufen zu müssen, weil ich habe ja schon für alles pauschal bezahlt. Und da kann man auch keinen mehr einen Vorwurf draus machen, wenn man einfach kein weiteres Geld dafür ausgibt. Also ich halte so eine Flatrate persönlich für einfach nicht machbar. Also nicht machbar, ohne dass wir wirklich von einem absolut aufgeklärten, eigenständigen Konsumenten ausgehen.
Okay, gut, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Ich hoffe, die ist ein bisschen zumindest beantwortet worden und oder zufriedenstellend. Hat noch jemand irgendwas? Ihr könnt auch sprechen. Dazu muss man die Push-to-Talk-Taste betätigen.
Ich bin mir gerade auch ein bisschen wacher.
Du bist gerade ein bisschen wacher. Sie,
ja,
nutzt die Chance, Daniel ist gerade wach. Nutzt sie jetzt.
Also, vielleicht kann ich noch mal kurz was zu dem sagen, was hier ja gerade im Chat so nebenher lief. Also das eine Problem ist halt, Leute wissen nicht, dass wir oder andere Verlage Sachen DRM-frei anbieten. Denke ich, ja, kann gut sein. Das Problem ist, die Leute, die es auf dem Reader lesen, das Hauptproblem ist, ich kann schlecht in Amazon-Store schreiben, übrigens gibt es DRM-frei direkt beim Verlag. Das heißt, man muss sich tatsächlich die Arbeit machen und selber danach suchen. Das andere ist eben die Sache mit Verlagen, oder es ist ja nicht nur Verlage, auch Labels und was auch immer, die Sachen nur mit DRM anbieten. Wenn ihr sowas habt und euch das stört, dann meldet euch wirklich mal bei den Leuten, weil ich das halt ganz oft bei den Gesprächen mitkriege, dass mir dann andere Verleger sagen, bei mir hat sich noch nie einer beschwert, dass wir es nur mit DRM haben. Und ich glaube, ganz viele Leute ärgert es vielleicht oder sie kaufen es auch nicht, aber die Verlage kriegen es fast nie mit. Und wenn die wirklich mal regelmäßig Mails kriegen würden mit, ich würde es gern kaufen, aber ich habe ja total viele Einschränkungen und deswegen lasse ich es. Und ich lasse mich hier irgendwie nicht gerne aussperren, als zahlender Kunde, während die Filesharer eben das DRM wegnehmen und irgendwie, es funktioniert ja genau nicht, das muss ich hier ja keinem erklären, sondern da auch wirklich sich bei den Leuten melden und was mir halt immer hilft, weil ich ja regelmäßig auf irgendwelchen Events bin mit Verlegern und darüber rede, wenn man mir auch gerne Bescheid sagt, wenn man sowas hat, dass wenn ich zufällig dem Verleger beim Weg laufe, ich sagen kann, hey, ein Kumpel von mir wird gern bei dir kaufen, er macht's nicht wegen DRM, lass uns doch mal über das Thema reden. Vielleicht gibt es da noch ein paar Missverständnisse. Das halt also einfach den Kontakt dahin suchen und auch wirklich sagen, hier, sonst wäre ich ein Kunde, jetzt bin ich keiner, weil das ist ja genau das, was ein Unternehmen stört.
Das ist wohl so eine generell ganz gute Sache. Also bis auch bei den großen Filmvertrieben oder bei den wirklich großen Majors, da funktioniert die Kommunikation meistens als Privatkunde nicht. Wenn es aber schon nur so, ja, so halb ist, also nehmen wir Musikbereich Sony, BMG raus, alles oder Universal, alles was da drunter ist, kann man tatsächlich meistens auch noch echt per Mail erreichen und wird auch nur halbwegs ernst genommen dabei. Und es hilft viel mehr, die Leute tatsächlich und die verlagert oder wie auch immer direkt anzuschreiben und also in einem sachlich ruhigen Ton natürlich mal zu schildern, aus welchen Gründen man kein Kunde ist oder was man vermissen würde oder etc., wie auch immer, als halt sich an anderer Stelle nur darüber aufzuregen. Also das mag man auch unterschätzen. Also viele sind da durchaus, ich will nicht sagen, dass man die mit einer Mail reformieren kann von der Einstellung her, aber die sind doch überraschenderweise echt offen. Also auch wenn man einfach nur hingehen würde, ja, ich würde mir, keine Ahnung, CD XY zwar gerne kaufen, aber wir sind die 18 Euro einfach zu teuer, einfach nur mitteilen. Das kann in der Masse viel mehr bewirken als jeder unqualifizierte oder unüberdachte Meckerei so, ne, auf öffentlichen Online-Portalen etc.
Na, also die sind nicht taub. Die Frage ist ja, wer macht denn das letztendlich? Ja, also ich sag mal, es gibt dann irgendwie so die einen Konsumenten, denen ist es letztendlich mehr oder weniger egal, also zumindest ist es so egal, dass sie das letztendlich trotzdem kaufen, und die es halt aufregt, die holen sich das dann irgendwie über Torrent oder irgendwelche One-Click-Hoster oder so. Ja, also ich würde mir da auch nicht die Mühe machen, ganz ehrlich.
Weil du hast Hinweis gedacht, dass es als auch ein Puzzlestein dazu beitragen kann, eventuell, dass das Ganze auf lange Sicht einfach ein bisschen besser wird.
Jemand noch eine Frage?
Ja, wir hatten das Thema Infostand ja schon, aber kannst du vielleicht mal sagen, wie man vielleicht in ein, zwei Sätzen, wenn dann jemand beim Infostand anspricht, da die Kernpunkte sozusagen rausstellen könnte.
Okay, festhalten. Für die privaten, ehrlichen Verbraucher und Nutzer, die ein Werk erwerben, möchten wir garantieren, dass diese die Werke auch privat kopieren dürfen, an ihre engsten Familienmitglieder und Freunde weitergeben, was eigentlich vom Gesetz her schon vorgesehen ist. Wer ein Werk ehrlich kauft, sollte das auch selber ein bisschen remixen können, mit irgendeinem Video mit Musik untermalen können, ohne dass er Gefahr läuft, dafür abgemahnt zu werden, weil er ist ja bereits ehrlicher Kunde, er ist ehrlicher Fan. Er möchte einfach nur zeigen, dass er den Künstler zusätzlich einfach noch auf gewisse Art und Weise verehrt, weil sonst würde er sich gar nicht die Mühe machen, dementsprechend Sachen zu machen. Dass die Problematik des Weiterverkaufens kann man auch ganz gerne mal anführen, wie gesagt, bei den ganzen digitalen, also einfach diesen Vergleich ziehen. So ein Fahrrad kann ich weiterverkaufen, viele digitale Sachen einfach nicht, was einfach nur eine ungerechte Sache ist letztendlich. Ob die Leute das jetzt nachvollziehen oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber es ist noch ein relativ einfaches, plastisches Beispiel. Wenn jetzt ein Urheber kommt, wird die ganze Sache natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil das halt echt sehr auf Gesetzesebene ist und es auch wieder sehr darauf ankommt, in welcher Branche der Urheber unterwegs ist. Also Ender hat es schon gesagt, die Buchbranche ist insgesamt relativ locker. Da haben wir auch nicht diese Probleme mit diesen Buyout-Verträgen etc., also ne, wo alle Rechte des Urhebers auf 70 Jahre nach dem Tod aufgekauft werden, der keine Mitsprache mehr hat oder umständlich mal bestimmen darf, wo er tourt und alles, was da halt so dranhängt. Also in der Buchbranche gibt es ja quasi einen Industriestandard von 10 Jahren, was auch wunderbar ist, womit auch eigentlich jeder leben kann. Die sind da tatsächlich echt irgendwie etwas lockerer. Da wird es dann halt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Man muss bei den Urhebern setzen wir ja da an, dass diese selber wieder mehr Rechte über ihre Werke bekommen, die halt spätestens nach 20 Jahren wieder an diese zurückfallen, die sich selber neu vermarkten können oder neue Verträge aushandeln können, nicht darauf angewiesen sind, sich lebenslang an ein Label zu binden, zu einer einmaligen Pauschalkondition, nicht irgendwelchen unbekannten Nutzungsbedingungen zustimmen müssen, sondern klar herausgestellt werden soll, wofür ihr Werk in welchem Umfang genutzt werden soll. Zum Beispiel mal Cut mit Ankündigung. Der dritte inhaltliche Bock, den man immer wieder anfühlen kann an Infoständen, ist der ganze Bildungs- und Wissenschaftsaspekt, weil der noch für viele wesentlich nachvollziehbarer und einfacher zu nachvollziehen ist, dass wir einfach mit dem, was wir im Urheberrecht vorhaben wollen, im Bereich der Bildung, sei es halt Kindergärten, sei es Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen jeglicher Art, wie man sich vorstellen kann, von allen Abgaben halt befreien wollen. Also da kann man halt anführen, für jedes Blatt, was irgendwo kopiert wird in der Schule, muss eine Abgabe gezahlt werden. Für jedes Dokument, was im Internet an andere Schüler weitergegeben werden soll, muss eine Abgabe gezahlt werden. Für einen Film, der im Unterricht besprochen werden soll, muss eine Abgabe gezahlt werden. Für eine Radiosendung, die besprochen werden soll, muss eine Abgabe gezahlt werden. Und so weiter und so weiter und so fort. Und auf dem Bereich kann man halt relativ einfach und sinnvoll argumentieren, dass wir halt in einem unterversorgten Bildungssystem einfach nicht den Luxus haben, dieses System noch mit übermäßigen Kosten und Unkosten und Bürokratieaufwand an allen Ecken und Stellen einfach noch zusätzlich zu belasten. Das ist eigentlich so, das ist ein Punkt, den können die meisten noch relativ schnell und einfach noch nachvollziehen. Kann man auch sehr gut bei Lehrpersonal mit punkten, weil die ja selbst Probleme damit haben, im Material für den Unterricht sicher zusammenzustellen. Ich mache jetzt mal einen Punkt, also wenn jetzt noch Nachfragen sind, haut doch mal nach, aber
ja, was Daniel sagt. Also ich wollte nur kurz sagen, ich argumentiere da sozusagen von der anderen Richtung, wenn Leute mich irgendwie fragen oder so, dann sage ich, na, ich bin Verleger und in der Partei, wenn mir das schaden würde, dann wäre ich doch nicht da drin. Also so von dem her und zum anderen, in meinem Bereich, fast alle Entwürfe, die es gibt, stören mein Geschäftsmodell null. Also Privatkopien, ja, sollen die Leute machen, können sie jetzt auch schon. Ich habe keinen Kopierschutz in digitalen Werken und ja auch keinen im gedruckten Werk. Und trotzdem kaufen die Leute die gedruckten Bücher. Zum anderen, ich habe im Buchverlagswesen eigentlich keine Buyout-Verträge. Es wird so wenig Fall geschert, dass ich auch mit Abmahnung überhaupt kein Geld verdienen könnte, wenn ich mir irgendeinen Anwalt suche. Das heißt, dieser gesamte Bereich vom privaten Filesharing, was ja eigentlich so ein großer Kern der Sache ist, fällt raus. Die langen Rechte habe ich auch nicht, weil ich muss ja jeden Text und jedes Foto von meinen Autoren neu lizenzieren. Also ist halt ein kleiner Verlag, wir sind da so ungefähr auf Augenhöhe. Und das, finde ich, muss man den Leuten auch immer wieder erklären, dass es ja nicht so ist, dass man irgendwie alles komplett umstellen und die Leute enteignen will, sondern man will, also so als einer der Hauptpunkte, ja einfach nur die Privatkopie nicht kriminell haben. Und da würde ich ganz klar meinen, dass die allermeisten Verwerter da nicht von sterben.
Fand ich einen schönen Satz. Die allermeisten Verleger sterben davon nicht. Möchte noch jemand nachfragen? Hat noch jemand was? Das trauen sie sich wieder nicht. Das sind die schüchternen Sachsen. Ja. Okay, und dann mache ich noch, ich mache mal einfach auf kurz und dann wollen wir es auch nicht zu lang ausdehnen. Und zwar ist das so der Begriff des geistigen Eigentums, was ja immer so im Raum schwebt. Ne? Bei Piraten ist ja so voll verpönt, geistiges Eigentum, wenn der Begriff fällt, da ist ja immer schon, da fängt das Facepalmieren schon an. Ist das so ein Kampfbegriff? Ist das auch so einer, der so von den Verlegern geprägt wurde, dieses geistige Eigentum? Weil viele argumentieren, es gibt gar kein geistiges Eigentum und nehmen den komplett ab. Oder gibt es das wirklich? Ist geistiges Eigentum schützenswert? Wie wird es überhaupt definiert von diesen Verlegern? Wollt ihr dazu noch kurz was sagen?
Also da würde ich sagen, geistiges Eigentum finde ich ganz klar einen falschen Begriff. Also weil es auf dieses, also weil man mit Eigentum ja eigentlich was mit Materielles verbindet. Also ich finde irgendwie immaterielles Werk oder irgendwas, also mir fällt kein richtig guter Begriff ein, aber geistiges Eigentum finde ich auch falsch, weil es irgendwie einen falschen Eindruck im Kopf erweckt. Und ich würde sagen, dass es natürlich irgendwie ein Recht gibt auf Dinge, die man geschaffen hat, also ab einer bestimmten Schöpfungshöhe, dass man irgendwie ja die Idee hatte, das zu machen. Also jemand, der was erfindet, der hat es ja erfunden, weil vorher keiner auf die Idee kam. Und dann finde ich es auch okay, wenn er damit Geld verdient. Also weil er hatte halt die grandiose Idee oder hat irgendwas Tolles geschafft. Aber ich finde, man braucht halt irgendeinen Begriff, der klar macht, wenn ich ihm die Idee jetzt kopiere, dann ist sie halt eben kopiert und nicht geklaut. Und das ist, finde ich, was viel zu sehr in einen Topf geschmissen wird, so dass halt irgendwie also ein paar Bits, die ich kopieren kann, genauso gesehen wird wie ein Brötchen, was ich halt nicht kopieren kann. Ich weiß aber gar nicht, aus welcher Welt das kommt. Also meist kamen diese Kampfbegriffe eher aus der Musikwelt, also habe ich zumindest oft mitbekommen. Und wie Daniel auch schon sagte, die Buchwelt scheint mir einfach ein bisschen entspannter, was so Sachen angeht, warum auch immer.
Also der Begriff, der kommt tatsächlich aus der Industrie heraus. Also im Urheberrechtsgesetz steht der auch nur einmal tatsächlich drin im Zuge von Schutz von Datenbanken. Also aufgrund der relativ neuen Aktualisierung der ganzen Sache. Das Problem bei der Sache ist, wie es so mit allen emotional aufgeladenen Kampfbegriffen ist, der wird halt einfach der Sache einfach nicht gerecht. So. Und wenn man sachlich neutral über die ganze Sache nur reden und diskutieren möchte, dann tun so Begriffe einfach, die bringen einen dabei einfach nicht vorwärts, weil so ein Begriff besetzt halt automatisch Positionen, sei es von, wenn's von einem, ich nenne es mal, uneinsichtigem Urheber kommt, dann hat das eine Attitüde von, ja, meins, ich, was auch einfach nicht gut rüberkommt, weil so ein Mensch möchte man natürlich auch finanziell nicht unterstützen, der im Zweifel gegen seine eigenen Fans halt wettert damit. Es wird der Sache halt einfach nicht gerecht. Es gibt halt Leute, die argumentieren noch mit sowas, es gibt halt eine kulturelle Art Mende, aus der schöpfen alle, die ein eigenes Werk schaffen, weil vieles war ja schon mal da und sowas. Soweit würde ich aber halt gar nicht gehen. Der Begriff ist einfach schlichtweg unsachlich, weil es eben vorgibt, ne, dass ein Werk tatsächlich eben, wie Enno gerade sagt, ein Brötchen wäre, was irgendeinem Laden liegt und man das einfach stehlen könnte, was halt einfach letztendlich falsch ist. Und das ich bin halt einfach wirklich für eine sachliche und offene Diskussion und daher möchte ich so Sachen einfach vermeiden, um es ganz einfach zu machen.
Okay, gut, ich sehe gerade, dass eine Frage gerade im Pad gestellt wird. Da geht es, glaube ich, um Fernsehaufzeichnungen. Von öffentlich-rechtlichen auch noch. Ja, ich nehme mal an, was damit, also weiß nicht, nehmen wir mal an, auf ZDF wird irgendein toller Film gezeigt, ich zeichne mir den auf und oder was ist damit gemeint? Ich gehe mal davon aus, dass es so eine enttäuschte Intention sein soll.
Ja, er schreibt noch.
Ich denke, die Argumentation ist öffentlich-rechtlich, haben wir ja eigentlich schon bezahlt.
Ja, die Argumentation ist eigentlich auch richtig. Also das haben wir auch im Programm drin stehen, dass halt die Sachen, die öffentlich-rechtlich finanziert werden, auch bitte schön vorgehalten werden für uns alle. Die aktuelle Gesetzeslage sieht halt dementsprechend leider anders aus. Was aber lustigerweise nicht mal das originäre Problem des Urheberrechts ist, sondern durch diese Medienstaatsverträge ist, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf ja nicht in Konkurrenz zum privatwirtschaftlichen Rundfunk stehen. Und deswegen müssen die Sachen nach einer gewissen Zeit depubliziert werden, wie sich das so schön nennt. Und das hat totaler Murks im Prinzip. Also von unserer Position her sind wir halt auch eindeutig dafür, dass die Sachen halt freigegeben werden, weil sie eben von uns finanziert sind und weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun mal auch einen gewissen Auftrag für die Gesamtgesellschaft hat und es einfach schön und wichtig wäre, auch auf uralte, wie klassisches Beispiel, das man auch öfter hört, Tagesschau-Sendungen jederzeit zugreifen zu können. So, also allein aus dem journalistischen Aspekt oder für die persönliche Recherche, was auch immer so. Ich meine, das Netz filtert auf Dauer doch eh zum Teil, was halt irgendwie ein gewisses Interesse hat oder nicht, aber dann Zwang vorzugeben, wann so Sachen wieder verschwinden sollen, ist halt absoluter Murks auf jeden Fall. Aber nach der derzeitigen Gesetzeslage, klar, die normalen Urheberrechtsbestimmungen gelten da auch. Was wir leider oft sehen, ist, dass bei so Fernsehbeiträgen Sachen nicht für das Internet freigegeben werden und wenn man sich sie in der Mediathek ansieht, dann werden halt Sachen ausgeblendet, weil dafür nicht die Rechte wieder geklärt worden sind. Das ist halt der ganze Murks, dieser ganze Problematik letztendlich inwohnt irgendwie, leider.
Na, möchte noch jemand von den Sachsen nachfragen? Die sind alle noch voll müde vom Wochenende. Keiner mehr. Gut, ich möchte es auch nicht.
Na doch, da kommt noch eine.
Doch, da kommt noch eine. Ihr könnt auch sprechen, wenn ihr wollt.
Oh, was machen wir bei Abmahnungen? Bist du schuldig oder nicht? Ach ja, was macht man da? Das ist auch eine sehr schwierige Sache letztendlich. Also ich wurde persönlich auch schon mal abgemahnt, allerdings wegen einer Sache, die ich nicht gemacht habe. Das ist natürlich totaler Scheiß, zahlen musst du in jedem Fall. Es gibt ja Fachanwälte, die sich darauf spezialisiert haben, die nehmen dann meistens für so einen Fall Pauschalen von 300 Euro. Die sind halt trotzdem weg. Was du nicht machen solltest, wenn du in die Falle von der Abmahnindustrie kommst, meistens liegen halt so Unterlassungserklärungen bei, die halt sagen so, ja, ich werde nie wieder von Firma XY irgendwas machen, etc. Und wenn doch, dann zahle ich 15.000 Euro. Also so Dinge auf jeden Fall nicht unterschreiben. Wie gesagt, geh zu einem Fachanwalt. Ohne Kosten kommst du aus der Nummer normalerweise nicht raus. Die haben leider mittlerweile dazugelernt, auch wenn die mittlerweile ein bisschen mehr Angst haben. Weil so Abmahnungswellen oder Fälle, die werden selten bis vor Gericht ausgetragen, weil es immer viele, viele Knackpunkte gibt, wo nicht ganz klar ist, ob das wirklich durchgehen könnte. Also in meiner Abmahnung stand zum Beispiel drin, ich hätte eine Datei mit 1,048,6 runtergeladen. So, was auch immer das halt heißen soll. Da sind halt oftmals einfach Fehler drin, aber ich weiß ich nicht. Also mein moralisches Verständnis sagt natürlich, wenn du tatsächlich abgemahnt wirst, so letztlich, also das kannst du halt auch nicht machen, weil. Also normalerweise kriegst du ja eh keine Abmahnung von den direkten Urhebern oder sowas. Das wird ja leider tatsächlich meistens über die sogenannte Abmahnindustrie abgewickelt. Insofern hast du leider keine andere Wahl, als zum Rechtsanwalt zu gehen und das halt darüber klären zu lassen. Wenn sich jetzt tatsächlich mal ein Urheber wegen irgendwas abmahnen sollte, also wenn jemand sagt, ja, du hast hier ein Bild von mir verwendet, so, ich finde das scheiße von dir, etc., dann such natürlich den direkten Kontakt. Das gilt übrigens auch für viele andere Fälle. Also viele, viele Urheber haben oft kein Problem damit, wenn man die Sachen von denen verwendet. Man sollte nur tatsächlich vorher im direkten Kontakt mit denen stehen und die vorher einfach fragen. Also es ist überraschend oft klappt das halt, dass sie damit absolut kein Problem sehen oder sagen halt höchstens, von wem kommt das etc. Dann ist das oftmals gar nicht so das Problem. Aber wenn du einmal gesagt in der Falle drin steckst, dann kommt halt kein Weg darum, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen.
Jo. Noch jemand? Noch 4 Minuten hätten wir in meinem Zeitplan. Noch eine Frage wäre drin.
Ja, ich hätte noch eine.
Ja, Lupino.
Und zwar ist es denn immer so möglich, dass der Urheber sagt, ja, verwende mein Zeug, also vor allem im Blick drauf, dass die jetzt ein Stilrecht an den eigenen Werken gar nicht haben. Könnt ihr dann einfach so sagen, ja, kannst machen, wenn du möchtest, oder da Hürden?
Wiederhole es bitte mal, es war qualitativ so ein bisschen, ich glaube, ich habe den Knackpunkt deiner Frage einfach nicht hören können.
Also die Frage ist, ob Urheber in der Regel denn die Möglichkeit haben zu sagen, ja, benutze mein Werk, wenn du möchtest, also wenn ich sie frage. Oder ob das eher die Regel ist, dass die an ihren eigenen Werken gar nicht mehr haben. Wie ist denn da so die Tendenz? Wisst ihr das?
Ach, das ist ja natürlich schwierig. Wenn sie GEMA-Mitglied sind beispielsweise, haben sie automatisch schon alle Rechte abgegeben. Die GEMA damit beauftragt, alle ihre Rechte wahrzunehmen. Und die können dann teilweise auch von mir selber nicht entscheiden, was mit ihren Sachen passiert. Das ist leider ein bisschen traurig. Allerdings ist das auch primär nur so ein GEMA-eigenes Problem bei der Musik. In vielen anderen Bereichen funktioniert das ganz gut, gerade so bei Bildern und sowas. Die Leute sind zwar in der Regel auch in Verwertungsgesellschaften drin, allerdings wird das Ganze auch nicht so rigoros dann gefahren von den Verwertungsgesellschaften selber.
Ich glaube, der Toni schreibt gerade noch eine Frage im Pad. Toni, willst du die mündlich stellen? Bist du das im Pad? Und Lupino, war deine Frage beantwortet?
Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sollen ihren Kram zur Verfügung stellen. Also laut unserem Programm und unserer Meinung nach. Natürlich.
Wir hatten da die Fernsehzeitung studiert. Also geht um die RWE-Serie. Bankier für Preußen. Und was sie wollen, 178 Euro Bearbeitungsgebühr. Und seit einem Jahr gibt's das für 19,90.
Das ist halt absurd einfach so, weil die Öffentlich-Rechtlichen werden ja nun mal schon finanziert durch uns alle. Und die können natürlich sicherlich auch in ihren Shops etc. weiteren Systemen zum einen an weitere Fernsehsender natürlich weiter lizenzieren. Die können auch natürlich Sammeleditionen von irgendwelchen Serien etc. als DVD-Versionen wie auch immer anbieten, aber das ist halt einfach absurd, weil es halt nicht deren Aufgabe ist, nochmal zusätzlich irgendwie Geld einzunehmen, sondern weil deren Aufgabe ist halt einfach ein vielfältiges, theoretisch anspruchsvolles Programm für alle zur Verfügung zu stellen. Und ja, es ist halt absurd, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider angeht. Er sollte für die Leute da sein und dementsprechend sollten wir auch alle daran partizipieren können, was die Medien halt dementsprechend verbreiten. Und da sollte meiner Meinung nach auch keine Rücksicht auf irgendwie auf die Privatwirtschaft genommen werden, aber wird doch ein langer Weg.
Wird doch ein langer Weg, finde ich ein gutes Schlusswort. Ich sag jetzt mal, wir machen hier mal Schluss und wenn jemand noch Fragen an dich hat, dann kann er die ja auch nochmal schriftlich formulieren oder so, weil er sich
ja, klar, nicht
getraut hat zu fragen oder was auch immer. Oder vielleicht sehen wir dich auch mal wie irgendwann in Sachsen und nicht erst beim nächsten DPT wieder. Vielleicht zur Leipziger Buchmesse. Wir haben letztens schon über die Leipziger Buchmesse gesprochen. Ganz interessantes Thema. Oder vielleicht Enno hat da auch Interesse. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei dir und auch beim Enno, dass es so spontan vorbeigekommen ist, ohne dass wir den eingeladen haben und so mit uns mitdiskutiert hat. Die Sachsen waren zwar ein bisschen schüchtern, aber danke für eure Stunde am Sonntagabend. Und die Nora kann jetzt auch wieder die Aufzeichnung beenden und dann kommen garantiert noch ganz viele Fragen.